Jetzt ist das ja so, dass wir im Krefeld drin sind.
Wir sind drin.
Und zwar, wie heißt die Halle?
Seiden. Das mehr weiß ich nicht. Irgendwas mit Seiden.
Seidenweberhalle.
Seidenspinnerhalle.
Seidenspinnerhalle. Seidenspinnerhalle. Und zwar sind wir im Keller, in dem Backstage-Raum, wo wir die Heizung gerade angedreht haben.
Ja.
In der Hoffnung, dass sie uns jetzt diesen heutigen Podcast, zu dem wir uns zusammengefunden haben, liebe Gemeinde, erwärmen wird. Ihr habt schon gehört, wir sitzen hier nicht nur zu zweit, sondern wir haben einen Gast.
Ja, und der, ein Mensch, der plötzlich mit uns auf der Bühne saß, bei der letzten Meile-Tour, ein Mensch.
Und sitzt.
Und sitzt vor allem.
Nach wie vor.
Du kanntest ihn schon vorher.
Richtig, und er ist der zweite Drummer auf unserem, nein, das stimmt nicht, der dritte Drummer in unserem Podcast. Wir hatten ja mal den...
Stimmt.
Alexander Höfgen, Grüße gehen raus, wie man so schön sagt heute. Und wir hatten nochmal den Mario mit dem Domi zusammen, Mario Garuccio mit Dominik Krämer zusammen im Podcast. Und heute haben wir den werten Sönke Reich da. Sönke, wir freuen uns.
Ich freue mich auch.
Yeah.
Und du hast gerade schon angekündigt, wir kennen uns aus dem Hause Bapp, weil du da... Seit wie vielen Jahren jetzt? 12?
11 Jahren.
11 Jahren.
Ja. Also, aber so als fester Schlagzeuger nicht 11 Jahre, weiß ich.
Du bist da bei Bapp mal über die Percussion-Ecke reingerutscht bei einer Unplugged-Tour, ja. Irgendwie, oder? Wie war das?
Rani Krischer konnte 10 Termine nicht spielen, weil er mit Sting unterwegs war. Und dann hat man sich gemeinschaftlich überlegt, dass ich dann ihn vertrete.
Die Percussion-Funktion, ja. Vertrittst, genau. Und dann ist daraus entstanden letztendlich, dass du auch der Drummer bei Bapp geworden bist.
Genau.
Und dann warst du schon ein paar Jahre dort auf dem Stuhl und dann kamen wir Bläser dazu. Daher kennen wir uns jetzt, weil wir jetzt einige Jahre da tourmäßig schon gemacht haben. Und du hast aber, wie bist du zu den Drums gekommen? Wie war dein, also jetzt mal in wenigen Sekunden, dein Werdegang?
Ja, okay. Als ich 6 Jahre alt war, mein Cousin hat da schon Schlagzeug gespielt in Big Bands und ich habe den sehr bewundert und habe gedacht, Schlagzeug, das ist aber toll und habe ich versucht auch Schlagzeuger zu werden. Mit 6 Jahren haben meine Eltern mir ein Schlagzeug hingestellt,
ja.
Und ich habe Unterricht bekommen und war auch mit 6 schon in Big Bands und habe dann, bis ich 18 war, nur in Big Bands gespielt.
Mhm.
Das so kurz zusammengefasst und dann hat mir das eigentlich genügt damals. Und habe gedacht, ey, ich kann mit meinen Freunden hin und wieder Musik machen und die restliche Zeit habe ich im Keller von der Druckerei meines Onkels verbracht und so Broschüren für Vielmann gestanzt.
Ah ja.
Und dann haben meine Eltern gesagt, du musst irgendwas lernen. Das geht so nicht. Das kannst du so nicht
machen. Eine Druckerei war das?
Das war eine Druckerei.
Also ja. Siebdruck, Offsetdruck oder was für eine?
Alles möglich. Ich habe gestanzt, gefalzt, gedruckt. Kopiert, alles Mögliche. So, das war so eine Mischung aus Copyshop und Druckerei. Wir hatten halt so ein paar Großkunden und für die haben wir dann irgendwelche Broschüren zusammengestellt. Eben, wie gesagt, Vielmann. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so an viele weitere erinnern. Und das war total fein mit mir. Da waren so 2 Kollegen aus Togo, mit denen ich zusammen viel Spaß hatte. Und
da warst du wie alt? 7 Jahre?
Genau, das war so, das war nach dem Abi.
Nach dem Abi, ja.
Und das hat für mich zu dem Zeitpunkt total gereicht.
Aber das ist ganz interessant. Ich habe natürlich vergessen zu sagen, dass es A, der 53. Podcast heute ist und dass der Podcast heute unter dem Motto steht 9-to-5 versus Tour Life.
Warum ist das so?
Warum ist das so?
Fragt
weil
man
wir
sich jetzt.
Mit dir, Sönke, darüber reden wollen. Das wird sich jetzt im Laufe des Gesprächs auch noch ergeben. Weil du jetzt offensichtlich damals ja auch schon, wie wir ja auch, ein paar andere Sachen schon gemacht hast, bevor man dann professioneller Musiker wurde. Und in deinem Fall ist es ja jetzt so, dass es dann noch eine weitere Geschichte ergeben hat, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen.
Ja.
Genau, aber dann bist du dann doch irgendwie nach Mannheim zur Popakademie gegangen, oder was?
Ja, genau. Also erstmal habe ich in dem Zeitraum auch den Popkurs gemacht.
Ah, ja.
Das war 2004, habe ich den gemacht.
Oh, das war ganz am Anfang, ne, wahrscheinlich, von der Popakademie.
Nee, oder man genau, also doch, ja, ja.
Ach so,
also ja, parallel ja. Hat wirklich diese, also 2003, glaube ich, hat die Popakademie angefangen. Das war so in dem Jahr, in dem ich Abi gemacht habe. Und 2004 habe ich dann den Popkurs in Hamburg
besucht. Ach, das ist in Hamburg, stimmt, ja. Okay,
ja.
Okay,
das muss man. Und das ist so ein Kurs, der geht halt 2x3 Wochen. Und man trifft ganz viele andere Musiker, formt Bands zusammen und dann spielt man halt Songs am Ende des Projekts. Ja, da ist ja auch Ulle jetzt gerade beschäftigt.
Genau, Ulrich Rohle, der ja auch schon hier war, den wir auch beim BAP immer auf der Bühne
hatten. Der ist Fan, genau.
Ja. Und da waren halt zwei Musiker, die zu dem Zeitpunkt schon auf der Popakademie studiert haben. Und die waren halt viel besser als alle anderen Musiker des Popkurses. Da habe ich so gedacht, ich will auch da sein, wo die Besten sind. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich wohl, versuche ich mich mal bei der Popakademie
zu werden. Das ist so lustig, weil in der Zeit, ich habe ja 2000 bis 2004 in Mannheim an der Jazzhochschule studiert. Da gibt es das klassische, den klassischen Studiengang und den Jazzstudiengang und Ballett. Und Ballett und Jazz waren in dem Neubau. Das ist quasi da, wo auch dieses Cinemax-Kino drin ist. Und gegenüber ist der Altbau und da war die klassische Abteilung drin. Mhm. Und als die Popakademie gegründet wurde, es war nämlich genauso 2003, 2002, 2003 irgendwie, waren die erstmal von den Räumlichkeiten noch in der Jazzabteilung. Und man hat immer so ein paar Typen da gesehen, so, was ist denn jetzt hier los? Ah, das ist eine Popakademie, da wird was gegründet. Mhm. Aber man hatte de facto keine Schnittmenge. Man hat sich nirgendwo getroffen. Es gab ja auch keine Kurse zusammen, weil es ein komplett getrenntes... Es
gab dann auch so Straßenkämpfe, Pop gegen Jazz.
Nee, aber wir haben das so mitbekommen. Und dann wurde irgendwann der Musikpark gebaut und dann hat sich das getrennt auf zwei Bereiche in Mannheim. Mhm. Aber das war lustig, weil du eigentlich zur gleichen Zeit dann... Ich war ja danach noch lange in Mannheim. Ich habe in Mannheim gewohnt ewig, noch 8, 9 Jahre. Bevor ich dann mal weg war und jetzt wieder zurück bin. Aber wir sind uns nie über den Weg gelaufen damals. Das ist crazy.
Ja, ja. Und ich war auch hin und wieder dann in der Jazz-Uni, weil ich da mit Julia Neigel, weißt du, da habe ich mit der, die ja Jazz studiert hat zu dem Zeitpunkt, mit der habe ich zusammengespielt.
Ja.
Deswegen war ich häufiger dann in der Jazz-Uni. Naja, wie dem auch sei. Ich fand das total spannend. Ich hatte natürlich, das hatte eine total, also es war medial sehr präsent, die Popakademie und die Gründung. Und die Frage, was wird denn jetzt hier für ein Musikernachwuchs rangezüchtet? Ja. Und das hat die Medien interessiert. Und ich konnte das dann natürlich verfolgen und dann jemanden wie den Moritz Müller. Mhm. Da gab es ja eine ganze Serie über den Typen. Und das war schwerstens beeindruckend. Erstens, was für Drummer gibt es denn bitte in diesem Land? Also unglaublich. Und ich in meiner Blase in Norddeutschland, ich hatte keine...
Du kommst aus Hamburg eigentlich, ne?
Ich komme aus Hamburg und, und da gab es jetzt wenig Konkurrenz auf so einem gewissen Level. Und das hat einen dann irgendwie auch, faul gemacht. Mhm. Und dann habe ich aber gesehen, oh krass, diese Popakademie... Was sind da für Typen? Mich dann da beworben, das war dann auch total absurd, das Vorspiel vor einer Jury. Dann waren auch noch so ein, zwei Kamerateams im Raum und Zuschauer und so weiter. Das war total crazy. Ah, ja. Und natürlich auch irgendwie das Gefühl von, wow, jetzt geht's los.
Dann hast du so viel gemacht. Du bist ja danach oder während und danach... wahnsinnig viel Studiokram gemacht, oder? Du hast gespielt mit Elif und was waren alles deine ganzen Projekte zu der Zeit? Oder?
Also zur Zeit der Popakademie jetzt noch nicht so furchtbar viel, aber ich bin so mein erster großer Kontakt war Wolfgang Stach in Köln, Produzent in Köln. Und der war zu dem Zeitpunkt interessanterweise auch schon der Produzent von BAP. Und hat davor, ich komme jetzt gerade nicht auf den Bandnamen, aber halt Songs produziert, die ich total geil fand. Lords of the Boards, also Grunge-Krams. Mhm.
Guan Waves,
jetzt genau.
Ja.
Also damit ist er groß geworden. Ja, genau. Der hat sich dann niedergelassen im alten EMI-Studio in Köln. Ja, genau. Und der hat dann angefangen, mich als seinen Studioschlagzeuger zu buchen für eigentlich alles. Mhm. Was natürlich crazy war und toll. So fing das Ganze an. Und dann habe ich auch mit den Kontakten aus der Popakademie jetzt mal kurzer Abriss. Ein Hit in England eingetrommelt von Tiny Temper, dann in Amerika auch Popakademie-Kontakt irgendwie über Ecken, also viel mit Crader gemacht. Dann war ein Song, den ich eingetrommelt habe, Grammy nominiert, so ein Gospel-Ding von Jonathan McReynolds. Und sehr viel durch die Bank. Dann
Das ist interessant, weil ich finde das so, also du hast ja einen bestimmten Stil wahrscheinlich gehabt. Du hast wahrscheinlich so einen Nerv getroffen, was Pop-Drums angeht. Weil, also sagen wir mal so, du würdest jetzt nicht wie ein total krasser Rock-Drummer an so Sachen rangehen. Ne? Du würdest ja eher vielleicht mit einem anderen Ansatz rangehen. Was denkst du, was so dein, was dein Ansatzpunkt war oder warum das für dich funktioniert hat und warum man dich auch immer wieder gebucht hat dafür?
Ich hasse normalen, ich hasse den Standard, oder ich, sagen wir mal, ich hasse ihn nicht, aber ich versuche mich immer davon zu lösen, von irgendwie einem normalen Approach. Natürlich gibt es den, also entweder so, oder ich will halt das absolute, also den, das auf die Essenz runterbrechen,
ja,
bei einem Song. Also das ist mein Angang, meine Herangehensweise an einen Song ist, was ist die Essenz des Titels und was muss da sein?
Ja.
Aber dann irgendwie gucken, wie kann man es anders machen? Also wie kann man das irgendwie was Besonderes reinbringen und einen Twist?
Also so in Form von Groove oder Sound oder beides?
Alles. Genau. Es muss irgendwie was da sein, was den Standard verlässt für mich. Sonst bin ich auch gelangweilt und denke aber auch, ich kann dem Song keinen Lift bieten. Das ist so, ich will eigentlich dazu in der Lage sein, was dazu hinzuzufügen, was ich interessant finde und dann natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass das andere auch interessant finden.
Ah, cool.
Es geht übrigens so weit, wenn man jetzt nur über Equipment redet, dass der Sönke, dass du auf der Bab-Tour, wie viel haben wir da gespielt, die letzten 2 Jahre, irgendwie 80 Shows oder irgendwie,
ja,
mit einem zusammengefärchten Vintage-Schlagzeug, wo keine Trommel zur anderen passt, so ungefähr, versuchst einfach einen geilen Retro-Sound anzubieten, wo viele andere sagen würden, ey, ich stelle mir das neueste Schlagzeug dahin. Mhm. Du kommst mit einem sehr, sehr außergewöhnlichen Set um die Ecke, mit alten Trommeln, die auch dazu führen, dass du relativ tagsüber immer mal wieder Hand anlegen musst, so ungefähr, ne? Weil da getuned werden muss. Also du machst dir das Leben nicht leicht damit, so rein technisch gesehen. Aber es ist einfach ein relativ außergewöhnlicher Sound, der dann entsteht dadurch.
Ja, man muss dazu, also ich habe dich jetzt hier erst kennengelernt. Wir hatten ja vorher nie zusammen gespielt. Ihr habt schon ein paar Touren zusammen bei Bab. Und man muss dazu sagen, dass wir jetzt so eine Art Unplugged-Tour spielen. Du spielst jetzt eine Bassdrum, die aus einer Conga besteht.
Djembe.
Eine Djembe, genau. Ja. Nicht eine Conga. Finde ich auch interessant. Und du hast wahnsinnig außergewöhnlichen Sound. Klar, auch deshalb, weil keine Hi-Hat im Set ist schon mal. Ne? Und weil auch das Gesamtkonzept eher so Percussion eigentlich fast schon ist. Aber trotzdem ist es ein Set für mich. So, ne?
Aber das war ja die Vorgabe. Also nur für die Leute, die zuhören, das war die Idee bei der jetzigen Tour ist ja, wir haben dieses Konzept der Unplugged-artigen Spielerei mit nicht einem normalen Schlagzeug, sondern mit einem Unplugged-Setup letztes Jahr schon gespielt mit einem anderen Drummer, mit dem Max, der sonst auch vorher noch nicht gespielt hatte bei Gregor. Der konnte jetzt nicht und wir haben überlegt, wen fragen wir denn für die Tour? Und habe ich gesagt, der Sönke ist ein Typ, der hat Bock, sich da 1000 Sachen hinzustellen und auch mal outside the box zu denken und so einen Sound zu kreieren. Und dann haben wir gesprochen und ich gesagt, guck mal, hier, das ist das Ding, kannst du dir das vorstellen? Du bist letztendlich frei in der Instrumentierung. Es soll nur kein normales Set sein.
Ja.
Wir wollen das Ganze dynamisch etwas niedriger halten als ein laut gespieltes Schlagzeug. Und es kann eben go for it so. Ne? Du kannst mit Trommeln arbeiten, du kannst mit Jammen, du kannst mit Udu-Drums und mit Percussion, Hand-Percussion.
Ich finde den Sound echt super interessant. Also mich hat es auch sofort irgendwie inspiriert, andere Sachen zu spielen, weil das, was du jetzt als Drummer anbietest, das gibt ja auch was vor, wo man sagt, okay, da würde ich jetzt nicht so spielen, sondern eher so. Das verändert ja auch das komplette Milieu der Band, sage ich mal, soundmäßig. Finde ich total spannend, was das mit uns gemacht hat. Und deine Snare zum Beispiel finde ich auch, habe ich so auch noch nie gesehen, die ist ja fast doppelt so tief wie eine normale Snare.
Das ist eine Ludwig Marching Snare und wir haben, Ludwig hat, ich weiß überhaupt nicht aus welcher Dekade es ist, aber sehr alt. Weil die amerikanische Armee da früher diese Snare millionenfach produziert hat, das ist vielleicht übertrieben, aber hunderttausendfach mit Sicherheit, kann man die auch heute noch für $50 kaufen, diese Snare. Und ich habe mich irgendwann von der Vorstellung gelöst, dass es unbedingt das teuerste Equipment sein muss, um irgendwie was Spezielles zu schaffen.
Ja.
Und dass es eben spannend ist, wenn man sich, also ein teures Set zu spielen, ist natürlich extrem convenient, weil du haust drauf, es klingt bombenmäßig und alles funktioniert. Hardware läuft safe.
Mhm.
Und das ist aber auch gleichzeitig sehr convenient.
Mhm.
Und man, wenn man dann in so einem warmen Becken unterwegs ist, dann spielt man aber auch immer dieselben Sachen. Und sich dann zu limitieren, finde ich sehr inspirierend. Zum Beispiel der Schlagzeuger von Deerhoof. Ist jetzt keine, kann man ja mal googeln, die Band. Das ist ein Schlagzeuger, der hat übrigens auch Tourette. Und das ist schon mal spannend, weil der hat dann auch Tourette-Ausbrüche beim Spielen.
Also verbal?
Nee. Spielt. Er spielt das Tourette. Okay. Er trommelt es.
Okay.
Und,
wie heißt die Band?
Deerhoof. Also wie das Huf eines Deers.
Ja.
Und,
kenn ich nicht.
Wow. Und naja, auf jeden Fall, der limitiert sich auch. Der hat dann halt einfach mal kurz keinen Hi-Hat-Ständer und packt aber die Hi-Hat-Becken so auf die Kick und musste die ganze Zeit festhalten beim Spielen. Mhm. Oder was weiß ich, hat nur so einen kleinen Schemel, der viel zu niedrig ist und versucht sich halt die ganze Zeit einzuschränken. Kann ganz offensichtlich technisch alles machen und limitiert sich dadurch. Und ich zwinge mich auch immer irgendwie aus der Comfortzone raus.
Mhm.
Spätestens durchs Equipment, durch die Equipmentwahl. Und bei Bub war es jetzt halt zuletzt eigentlich vergleichsweise ein sehr convenient Drumset, was ein Sonor-Set aus den 80ern ist. Das habe ich für 500 Euro auf eBay Kleinanzeigen gekauft dafür, für die Tour. Und das Set davor hat 200 Euro gekostet oder 300. Das war so ein altes Set aus England. Naja, auf jeden Fall. Und jetzt hier habe ich ganz bewusst auf das Hi-Hat-Pedal verzichtet. Ne? Aber es ist jeden Tag so ein, wenn ich jetzt mal kurz eine Hi-Hat-Öffnung machen könnte, das wäre nicht schlecht.
Aber das ist gerade halt das Geil. Ja. Das finde ich gerade geil. Das macht es besonders.
Aber genau das ist der Punkt. Ne? Dieses Lückenfüllen, musikalische Lückenfüllen oder kommentieren über ein Fill, egal an welchem Instrument jetzt. Und in deinem Fall die Hi-Hat, dieses, wo man so weiß, so Sachen irgendwie.
Ja.
Das ist jetzt nicht da. Und das sorgt aber dafür, dass mehr Platz entsteht für alle anderen.
Ja.
Irgendwie. Und zum Beispiel, du bist bei einer Dobo gelandet. Das war ja so ein bisschen mein Wunsch für diese Tour, dass wir versuchen, neue Sounds zu finden für die Meile-Band in dem Unplugged-Setup irgendwie. Und das sind so zwei charakteristische Dinge, die finde ich, die entstanden sind. Das eine ist diese Art des Drummings. Das war auf der anderen Tour auch schon so mit Max. Der hat das nur anders umgesetzt. Du bist das, was man vergleichen kann, ist, glaube ich, das dynamische Level. Das ist sehr ähnlich geblieben. Es ist leicht anders instrumentiert. Die Dobro ist neu dazugekommen. Und das sind so Dinge, du würdest auch andere Sachen spielen, wenn jetzt da eine Hi-Hat wäre. Oder wenn da ein normaler Tom-Fill käme, so irgendwie. Und das inspiriert alle Beteiligten, weil man so ein bisschen füllen kann von anderen Instrumenten. Das finde ich geil.
Ja, das ist witzig, ja. Und du hast auch interessante, also die Snare ist interessant und dann hast du auch dieses ganz dünne Teil, das du öfter mal als Snare benutzt. Das ist auch so ein Snare-Ersatz eigentlich. Ne?
Achso, meinst du die hohe Snare oder das, was ich auf die Snare, auf die Hauptsnare packe?
Ja, beides. Du hast das hohe einmal oben.
Genau.
Was ist das?
Ich vergessen, das ist aus so einem Straßenmusiker-Kontext. Wie heißen die nochmal?
Wie eine Tambourine.
Farmer Drums. Also zum Beispiel Stoppock benutzt ja so ein Farmer Drums Setup auch, wo er dann mit den Füßen die Snare treten kann und Kick und
das noch ein Tambourin. Wir waren neulich bei Cam Cole in Aschaffenburg, dieser Street-Dude aus England, der hat auch so ein Farmer Drums Set, aber ein komplettes halt.
Ne? Da gibt es ja halt total geile Konzepte von Farmer Drums. Die Dinger kosten tierisch viel Geld.
Ja, genau.
Und dementsprechend kostet auch mein kleines Snare sehr viel Geld. Und die hat noch nicht mal ein Reso, also es ist wirklich nur oben und dann klemmt da so ein bisschen so ein abgeschnittener Teppich da drunter. Aber klingt halt, finde ich, super. Mhm. Ich habe das mal gesehen bei Matt Chamberlain. Da habe ich mir gedacht, das brauche ich auch.
Mhm.
Und auf jeden Fall das. Und dann am Ende, ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich diese ganzen Sachen mir selber überlegt hätte, sondern ich habe viele Konzepte, hat man dann mal gesehen, oh krass, das nehme ich auch. Und ich nehme an, dass auch mein Setup jetzt wiederum andere inspiriert. Oder ich würde mich freuen, ne, wenn das andere dazu inspiriert, sowas Ähnliches zu machen. Ich habe mir diese ganzen unterschiedlichen Ideen zusammengefügt zu dem Setup, das ihr jetzt sieht und das seht. Und das ist natürlich bei mir auch über viele Jahre irgendwie gewachsen, dass ich mir dann gesagt habe, oh, Djembe, also eine Djembe als Kick, das mache ich jetzt auch schon seit 12 Jahren oder so. Ja. Und so
ich wusste, dass du das hast. Ich habe das auch schon mal irgendwie mit Mark Forster oder irgendwo, habt ihr mal was gehabt? Oder war es
Elif?
Ja. Ich meine, mit Elif habe ich mal irgendwas gesehen.
Ich habe das aber auch mal mit Lena Meyer-Landrut gemacht. Die hatte mal so ein Elektro-Album. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir gehen das, also ich habe nur Promotermine mit ihr gespielt in dem Kontext. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, ich konnte das frei gestalten und es gab dann halt entweder, wir legen uns diese ganzen Elektro-Sounds auf Pads und zu dem Zeitpunkt war ich noch sehr Elektro, hatte ich einen starken Elektro-Fokus und dann habe ich mir gedacht, oder ich versuche diese ganzen Klänge zu ersetzen durch akustische, echte Signale und dann hatten wir dann auch noch mit Sebo Braun einen Mischer, der das irgendwie transportieren konnte. Und dann hab ich halt auch Djembe-Kick gespielt, hatte so einen alten Schrottkasten von meiner Mutter, irgendwie wo so alte Schrauben und irgendwie so Kleinkram, den sie nicht zuordnen kannte, drin gelandet war. Und das war mega, so
geil
Sound und so
weiter. Aber jetzt bist du wieder bei Sonor gelandet.
Ne? Korrekt.
Sonor-Artist und wirst auf der nächsten Bab-Tour nächstes Jahr, wo wir einige große Venues spielen, ein nagelneues Sono-Set spielen.
So sieht's aus, oder? Ich habe Angst.
Ja. was wir gehört haben, klingt sehr spannend. Das müssen wir jetzt noch nicht vorwegnehmen. Aber ich sag mal so, du bist offensichtlich sehr offen, was legst dich nicht fest auf ein Ding, that's it, und das spiele ich mein Leben lang, sondern du gehst sehr kreativ an Projekte ran, an wie setzt man die soundmäßig um. Und das ist auch der Grund, warum wir dich hier gefragt haben für die Tour und warum es jetzt auch so viel Spaß gemacht hat die letzten Wochen. Weil wir alle irgendwie gemerkt haben, ja cool, neuer Spielplatz und open-minded rangehen und mal gucken, was bei rauskommt. Und funktioniert da jeden Abend ganz, ganz possierlich.
Was war für dich die größte Herausforderung jetzt, das würde ich gerne wissen, bei der Tour? Wo hast du am meisten gedacht, das ist jetzt für mich, also jetzt was auch dein Set angeht oder die Aufgabe, was fandest du am schwierigsten so? Kann man das sagen?
Interplay mit der Gitarre.
Das ist genau. Das Typ mal. Ja, das okay. Neben dieser Situation.
Was war die größte Herausforderung?
Kann man das überhaupt sagen? Oder ist es, also ich meine, weil es ist ja, du hättest ja auch ein ganz normales Schlagzeugset nehmen können, also so Rock-Schlagzeug, das will man ja da nicht.
Nee, ich glaube nicht. Also da habe ich jetzt die Signale von Axel.
Nee, das war ja die Idee von vornherein. Ja. Also die Ansage war, mach mal ein Percussion-Setup. Wie überlegt ihr was? Das war die Vorgabe letztendlich.
Ja.
Dann hast du die Songs gekriegt, die kannst du ja auch nicht vorher.
Okay, also ich versuche das jetzt nicht zu schwurbelig zu machen, aber das Problem in diesem Percussion-Setup ist die limitierte Dynamic-Range. Und ich bin eigentlich fast durchgehend am Peak.
Ja.
Und dann gibt es quasi, um das trotzdem dynamisch zu gestalten, nur aus meiner Sicht oder sagen wir mal als Hauptelement, dass man richtig instrumentiert, dass man einfach die Instrumentierung akkurat anpasst. Aber du hörst ja auch selber, ich habe eine Stufe, eine Dynamikstufe in der Strophe und dann gibt es eine nächste Dynamikstufe im Chorus, eigentlich nur durch Instrumentenwechsel. Ich habe links eine Djembe, ich habe als Kick eine Djembe, ich habe eine Snare, die wahnsinnig flach ist, was die Dynamic Range ist, auch wenn sie sehr tief ist. Und dann eine hohe Snare. Also es ist alles.
Und wenn der Shaker auf der rechten Hand mal an ist, dann kann man den eigentlich auch nicht mehr wegnehmen.
Du kannst ihn nicht mehr wegnehmen.
Wenn der einmal da ist, ist das Level erreicht und der Song bricht zusammen. Das heißt, deine rechte Hand ist dann verbraucht.
Ja.
Du kannst dann nur noch mit der linken und mit den Füßen. Das sind so Dinge, die beim normalen Set anders funktionieren würden, sozusagen. Ja. Ne?
Und ich habe ein Becken, und das ist ein Ride und das ist ein Jazz-Ride. Das sehr träge nur anspricht. Also bleibt immer extrem leise.
Ja.
Und das ist jetzt auch, um mal vielleicht den Bogen zu schlagen zu, du hast jetzt gerade angesprochen, Sonor, Mensch, da kriege ich jetzt ein neues Drumset, das Sonor baut für diesen Zweck. Ja. Warum mache ich das? Das mache ich, weil in diesen großen Venues bringt nur ein modernes Drumset eine maximale dynamische Range. Das kann ich sehr leise spielen, aber ich kann auch das, ich kann mit dem Ding, wenn ich will, den Laden auseinandernehmen.
Ja, aber man muss auch bei Bab sagen, du musst ja auch mit den verzerrten Gitarren mithalten, ne? Da kommt ja
genau, ich muss mich Brett. Da durchfräsen.
Ja. Genau. Am anderen Ende des Lautstärke-Peaks im Vergleich zu dem, was wir jetzt machen.
Das ist eine ganz andere Baustelle, ja.
Komplett,
auf jeden Fall.
Natürlich, ja.
Interessant.
Also, ja, also deswegen habe ich das Gefühl, das ist jetzt mal ein guter Zeitpunkt, so für Bab ein fettes, modernes Drumset dahinzustellen. Und das ist eben auch ein guter Grund, um ein modernes Drumset zu nehmen. Und jetzt mal wieder zurückzukommen auf das Percussion-Setup. Ja. Am anspruchsvollsten oder am schwierigsten war für mich eben diese Dynamik durch abwechslungsreiche Instrumentierung zu schaffen.
Verstehe.
Und durch Rhythmen, also eben nicht durch Lautstärke, sondern nur durch Grooves und Timing und Instrumente.
Und natürlich muss man ja auch sagen, das geht uns allen so, glaube ich, man geht ja in so Tourproben rein mit einer gewissen Vorstellung, okay, das sind die Songs, wahrscheinlich finden die statt, 2, 3 fliegen raus, 2, 3 neue kommen dazu, okay. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich als MD in dem Fall vorher gesagt habe, das wird der Groove sein, das wird genau der Ablauf sein, sondern das sind Dinge, die entstehen in den Proben und so war es jetzt so. Das heißt, man kann erst bei der Probe wirklich diese Entscheidung treffen, nämlich welches Level spiele ich in der Strophe, welches Level spiele ich im Chorus, wie instrumentiere ich, das sind Dinge, die haben wir in der Probe und teilweise auch noch bei den ersten Gigs haben wir gemerkt, wir müssen da nochmal das Level erreichen oder wir müssen die Handbremse bis zum zweiten Chorus angezogen halten, damit der Song dann erst aufgeht und dann musst du diese Entscheidung erst, also das sind erst Dinge, die wir gemeinsam entschieden haben. Wir haben eigentlich auch die immer gesprochen, für mich war das bassmäßig jetzt auch Neuland.
Ja.
Wo spiele ich Achtel? Wo fange ich an zu achteln bei einer Nummer?
Ja.
Wenn man mit einem normalen Rock, bei einer Rock denke, okay, da ist ab spätestens ab ersten Chorus würde man bei so einem Song, den wir jetzt hier auch spielen, würden da schon Achteln im Bass laufen. Nee, ist zu früh für die Nummer. Wir haben noch 3 Minuten vor uns. Lass uns aufsparen und sowas erst später machen. So. Also solche Entscheidungen, die das fand ich jetzt interessant bei dieser Tour, dass man nicht mit so ab Probetag 1 schon klar war, so klingt der Song, den haben wir ja irgendwann schon mal aufgenommen, wir bauen den genauso nach und dann spielen wir den so. Sondern man musste, weil es alles so ein bisschen anders instrumentiert ist, einfach der Sache ein bisschen Zeit geben, dass wir das erspielen und diese Dinge dann erst sich festsetzen.
Was ich auch cool fand, das finde ich genau spannend und was ich auch cool fand jetzt als der Gitarrist bei dir, ich finde es immer schön, wenn man mit einem Drummer spielt, der einfach mal eine Zeit lang stylisch einen Groove durchziehen kann, der irgendwie einfach Spaß macht, ohne dass viel passiert. Also, weil klar, wir haben alle, da ist viel los. Eine Gitarre, die kann kommentieren, da ist eine Geige da, die kann kommentieren, dann kommen noch ein paar Klavierlicks und so, da ist schon viel los. Und du schaffst es halt, das nicht zu überladen mit deiner Spielart. Das fand ich jetzt als Feedback auch mal spannend, darüber zu spielen. Nicht, dass man sich jetzt immer in den Vordergrund drängen muss, aber man hat so das Gefühl, da läuft einfach ein geiler, stylischer Basis-Groove, auf den man sich so draufsetzen kann, das zahnt schön und man kann dann auch noch mal ein bisschen um den Gesang herumspielen, ohne dass sich da jeder im Weg steht. So, und das, ich finde, es fand es sehr angenehm, so zu spielen auch. Ne?
Das alles reicht dir aber nicht. Und da sind wir bei dem heutigen Thema eigentlich. Jetzt haben wir die ganze Zeit Nerd-Talk über Trommeln und so gemacht und über Interplay. Du bist ja aber nicht nur Schlagzeuger, denn du bist seit einigen Jahren in der IT-Branche angestellt.
Ja.
Krass. Ja. Wie ist es dazu gekommen und was machst du da eigentlich?
Ja, okay. Auch das versuche ich mal mit einem schnellen Text runterzubrechen. Es war so, 2012 wurde meine Tochter geboren. Und ich hatte erstmal, das hat mir erstmal einen großen Schreck versetzt, weil ich dachte, oh, ich muss eine Familie ernähren mit Schlagzeugspielen. Wie soll das denn gehen? Und dann habe ich angefangen, eigentlich so viele Jobs wie möglich, also so viele Drum-Jobs wie möglich an Land zu ziehen. Was zur Folge hatte, dass ich immer mehr gespielt habe. Das war erfolgreich. Und hatte eben zur Folge, dass ich immer mehr gespielt habe. Und wie es eben so ist als Musiker, man muss für jeden Euro, den man verdienen will, auf die Straße raus. Man ist nicht zu Hause. Oder ich weiß nicht, ihr könnt natürlich Home-Recording machen hier und da, aber bei Schlagzeug fällt diese Option gänzlich weg.
Ja.
Und das heißt, ich hatte, es war einfach die Wahl zwischen entweder ich ernähre meine Familie, dafür muss ich weg sein von meiner Familie, wenn ich aber zu Hause bin, verdiene ich nichts, bin aber bei meiner Familie.
Mhm.
Und das hat mich sehr unter Druck gesetzt. Und dann, der Peak war 2016 erreicht, da war ich um die 250 Tage lang auf Tour, ich hatte 5 Tourneen. Und habe auch noch mehrere Album-Einspielungen gemacht. Was weiß ich, war mit Elif unterwegs, mit Von Brücken, mit Bab. Bab alleine 70 Termine mit allen möglichen Off-Days. Das war noch Namika war in dem Jahr. Habe ich eine Tour gespielt. Jetzt komme ich gerade nicht auf den nächsten. Aber es war einfach wahnsinnig viel. Und also ich war nicht nur 250 Tage auf Tour, sondern auch noch alle möglichen Alben eingespielt. Dafür ist man ja auch dann noch mal eine Woche oder so beschäftigt mit so einem Album. Und da hat mir meine mittlerweile Ex meinte, so geht's nicht,
Freundchen.
Ja, so nicht. Und das Leben meiner Tochter ist natürlich auch an mir vorbeigelaufen. Und das hat sich insgesamt nicht gut angefühlt. Und dann hatte ich auch einen kleinen Downer. 2017 war einfach, konnte ich das Niveau nicht halten. Also sagen wir mal, diese ganzen Bands haben dann natürlich 2017 Pause gemacht. Und die Bands, die 2016 vielleicht auch noch was mit mir hätten machen wollen, haben sich dann halt natürlich irgendjemand anders gesucht. Mhm. Also da gab es viele Anfragen. Sagen wir mal, 2017 herrschte die Meinung vor, die natürlich auch eigentlich nicht ganz unbegründet war, der Sönke, der hat auf gar keinen Fall Zeit, wir brauchen den gar nicht fragen.
Mhm.
Und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich muss mich auch für jeden, dieser Standard, den ich definiert habe, den musste ich immer wieder neu erkämpfen, das kennt ihr ja auch. Also man muss, wenn man in einen neuen musikalischen Zusammenhang geht, immer wieder neu verhandeln, immer wieder erklären, warum man jetzt der Richtige ist dafür. Und ich hatte so eine Haltung, wenn ihr nicht bereit seid, Betrag X für mich auszugeben, dann ist euch nicht wichtig genug, mit mir zu spielen. Also, fuck you. Dann sucht euch halt jemand anders. Also es muss schon irgendwie Leuten wichtig sein, finde ich, in jedem Kontext. Ja. Also bei jedem Musiker muss dem musikalisch wichtig sein, dass es genau der ist. Weil der das und das mitbringt. Und also was das so ein bisschen zusammenfasst, ist, dass ich in dem Moment das Gefühl hatte, oder sagen wir mal, ich hab so einen komischen Zorn auf die Musikbranche entwickelt. Und hatte das Gefühl, ich verliere die Lust am Musizieren und wollte einen Leck-mich-Anker zurück. Ich hatte schon mal einen Leck-mich-Anker davor, also in den Jahren davor. Ich war eine ganze Zeit lang parallel Redakteur bei Bonedo. Also ich war für den Schlagzeugbereich zuständig. Bonedo, und das war ja zu dem Zeitpunkt auch schon eigentlich das erfolgreichste Musikmagazin, wenn man so will. Mhm. Um die Kohlen auch ranzuholen, also es hat mir total Spaß gebracht, aber um auch die Kohle ranzuholen, habe ich Tag und Nacht gearbeitet und auch kein Wochenende genommen. Ich habe wirklich, geprobt tagsüber, abends eine Show gespielt, nach der Show bis morgens um 3 noch Artikel geschrieben oder die Artikel meiner Schreiber irgendwie redaktionell mal kurz überflogen und ob das alles so passt, neue Inhalte verteilt. Und morgens hat meine Ex, mittlerweile Ex, damals noch Partnerin, von mir verlangt, dass ich mich um das Kind kümmere. Und weil sie fertig war von der Nacht oder so.
Ja, klar.
Und so ging das halt eine ganze Weile. Und ich muss auch sagen, es war natürlich verrückt. Ja. Aber ich habe das mit Free Red Bull irgendwie über die Bühne gebracht. Aber es war kein Zustand, den man jetzt über noch...
Aber jetzt war natürlich diese Bonedo-Geschichte, ich meine, wir haben ja alle schon irgendwelche musikalischen Side-Hustles mal gemacht, würde ich mal sagen, ob das jetzt Studioarbeit ist ein Ding, aber ich habe auch ein paar Berichte für solche Magazine geschrieben oder das ist ja noch so nah am Musikmachen.
Ja, genau. Irgendwie. Und dann kam halt dieser Punkt 2017, da hatte ich ein schönes Gespräch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wahnsinnig relevant ist, aber ich will mal, ich hatte Probleme mit der Musikbranche und habe mit jemandem gesprochen, der in der IT war, nämlich meinem Bruder, und der wiederum so seine Probleme geschildert hat. Und die waren auf einem, für mich in diesem Telefonat, absurden Niveau. Also, da ging es. Ich habe ihm mein Leid geklagt und seine Antwort war, ja, bei mir, ich habe gerade Folgendes, er ist Vertrieb in der IT. Meine Situation ist jetzt gerade, ich habe einen Kunden, einen großen Kunden aus der Bahnbranche, der hat 10 Professionals von meiner Firma angefordert. Splunker, das ist das Thema.
Splunker. Kannst du erklären, Splunker?
Big Data, sagen wir mal, große Datenmengen auswerten in Echtzeit. Das ist eine Plattform, die dazu in der Lage ist. Und die einzige, die ist immer noch Marktführer in dem Bereich. Und da gibt es dann eben IT-Professionals, also ich sage jetzt mal Informatiker, die darauf spezialisiert sind. Und die das dann anbieten, also meistens so projektbasiert. Und auch in dem Fall war das halt eine große Firma, die hat gesagt, wir brauchen 10 Leute von dir für ein Jahr und die kosten, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal 1,5 Scheine am Tag pro Kopf. Mhm. Und dann, er war total happy, dass er dieses Angebot irgendwie hatte und ist zu seiner Firma gegangen und meinte, ey, ich habe den Mega-Deal an Land gezogen. Und die sagten dann, oh, sind aber alle ausgebucht bis zum Ende des Jahres. Und zwar zu diesem Preis. Wir können niemanden anbieten.
Das ist ja Wahnsinn.
Und dann habe ich gesagt, okay, Splunker, mache ich. Klingt geil. 1,5 am Tag, ich bin am Start. Und dann habe ich das gelernt.
Wie hast du das gelernt?
Mein Weg war, weil das kostet natürlich Geld, diese Ausbildung, meine Idee war, ich muss irgendjemanden davon überzeugen, dass ich das auf jeden Fall machen werde und dass die mit mir quasi die Chance haben, Leute auf die Straße zu bringen und Geld zu verdienen, indem die mich entwickeln. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache schon mal so viel ich kann selber, also diese ganzen, dann gab es noch so ein paar umsonst Ausbildungspfade, ich mache so viel ich kann selber und dann bewerbe ich mich. Ich habe an dieser Bewerbung 2 Wochen lang jeden Tag gefeilt, jedes Wort abgewogen, wie die aussieht, die Bewerbung. Ich war bei einem professionellen Fotografen. Ich habe also wirklich alles reingehängt. Jeder Mikrometer war kalkuliert.
Gestylt.
Ja. Und genau, da habe ich mich beworben bei einer Firma. Die haben ein Vorstellungsgespräch mit mir gemacht. Haben mich dann eingeladen, weil die Bewerbung irgendwie abgefahren fanden.
Ja.
Und dann, warte mal, ich muss das hier, glaube ich, mal wieder anklemmen.
Egal.
Und dann haben die mich eingeladen und haben mich dann so abgefragt, so IT-Dinge abgefragt. Und meinten, ja, kannst du denn irgendwie SQL, hast du das mal gemacht? Und meinten, keine Ahnung. Ja, okay, aber hast du mal programmiert? Und meinten, ja, Visual Basic vielleicht irgendwie vor 20 Jahren, keine Ahnung. Aber nein, nicht wirklich. Und irgendwann haben die gelacht und meinten so, sie können ja wirklich gar nichts. Und wieso denken sie, sie könnten das jetzt hier so splunk machen? Also, und dann meine ich, naja, ich habe mir das angeguckt, ist alles kein Hexenwerk, kriege ich hin. Und die fanden das total, naja, es ist ja natürlich, da nehmen sie den Mund jetzt ganz schön voll. Also sagen wir mal, durch die Blume eine gewisse Überheblichkeit unterstellen. Aber das ist schon auch so mein Selbstverständnis, dass ich eigentlich alles hinkriege.
Aber wie lange hat das jetzt gedauert, bis du jetzt auf einem Level bist, inhaltlich, dass du sagst, du musst dich jetzt nicht mehr verstecken, du bist jetzt happy damit, du bist kein Scharlatan. Kannst du das sagen?
Ja, 2 Jahre.
Ja?
Also am Anfang, die haben mir ein Praktikum angeboten damals und in diesem Praktikum war ein Top-Splunker, also auch wirklich internationaler Top-Splunker.
Ja.
Den haben die abgestellt, um mir erstens einfach so während seiner Arbeit Aufgaben rüberzukippen in Sachen Splunk, mach mal das und das, entwickel mal ein Dashboard, werte mal die und die Daten aus. Mhm. Mach mal, probier mal rum. Mhm. Also in dieser Woche Praktikum, ich habe das alles hingekriegt und dann haben die gesagt, ja, ist ja erstaunlich, wir stellen dich ein, los geht's.
Wow.
Und ja, seitdem bin ich im Angestelltenverhältnis.
Wie lange jetzt schon?
Seit Ende 2017.
Genau, und wie ist es so vom Zeitaufwand?
Am Anfang war es eine halbe Stelle, also 50%, 20 Stunden die Woche. Und das war ganz cool, weil ich eigentlich nur, also mein Job bestand darin, meine Ausbildung voranzutreiben. Mhm. Und dann habe ich diese Splunk-Ausbildung, das haben eigentlich alle Informatiker, ich war der erste Nicht-Informatiker, den die Firma eingestellt hat zu dem Zeitpunkt. Und glaube ich jedenfalls. Und obwohl ich halb, ja, nur eine halbe Stelle hatte, also nur auf 20 Stunden Basis gearbeitet habe, war ich derjenige, der am schnellsten diese Splunk-Ausbildung fertig gemacht hat. Das war natürlich erstmal cool. Klang gut auf dem Papier. Mhm. Aber hat jetzt nicht so wahnsinnig viel bedeutet, weil die müssen ja auch wiederum ihren Kunden immer so Bewerbungsunterlagen schicken. So nach, wir haben den und den Mitarbeiter, den würden wir ihnen gerne anbieten. Und das hatte zur Folge, ich hatte natürlich da nichts stehen, außer ist fertig ausgebildeter Splunker. Und da hat sich erstmal kein Kunde so richtig rangetraut. Und ich habe dann so firmeninterne Projekte gemacht und halt war ich kurz davor aufzugeben. Mhm. Aber dann kamen so Stück für Stück ein paar Projekte, die ich mir selber ausgedacht habe. Und da habe ich dann, also eine große Plattenfirma. Und für die habe ich dann ein Konzept entwickelt, wie sie in Echtzeit Marketing-Auswertungen machen können. Das fanden die auch cool, haben sie aber nicht gemacht, weil die fest angestellte Informatiker hatten und nicht so gerne auf Externe, also fest angestellt für genau dieses Thema und die wollten nicht ihre IT-Abteilung erleichtern um dieses Thema.
Ja. Und jetzt hast du aber eine volle Stelle.
Korrekt, also während Corona hatte ich dann natürlich den Luxus, als es mit Corona losging, dass ich einfach auf 100% erhöhen konnte. Also die waren sich gefreut. Die haben so gesagt, okay, ich habe keine musikalischen Jobs. Kann ich nicht remote jetzt einfach auf 100% erweitern? Und die meinten, ja super, Gott sei Dank, mach mal.
Dann hat Corona dir eigentlich überhaupt nichts geschadet.
Null.
Ja. Du warst eine von diesen Personen, bei denen es nichts ausgemacht
hat. Also ich war sogar in dem Moment total happy, weil ich auch schon immer das Gefühl hatte, oh Mann, ey, meine musikalische Identität geht flöten, wenn ich ihr nicht mindestens die Hälfte meiner Zeit widme.
Ja.
Und in dem Moment war das gar nicht die Fragestellung.
Ja.
Und ich konnte mich vollkommen darauf konzentrieren, mit meiner Bildung in Sachen IT voranzukommen und den Weg irgendwie zu
arbeiten. Aber du hattest trotzdem schon Schiss gehabt, dass du das Schlagzeugspielen verlierst, dass du dich distanzierst davon, von dem, was du eigentlich machen wolltest. Also dein Herz schlägt dann schon fürs Schlagzeug.
Ja, ja, klar. Also Schlagzeugspielen war meine Identität. Und ich brauche, das habe ich auch sehr gemerkt, ich brauche Schlagzeug spielen oder nicht Schlagzeug spielen, Musik machen.
Ja.
Das ist für mich wichtig, um zu leben. Und wenn ich das nicht mache, bin ich ein unglücklicher Mensch.
Ja,
stimmt. Aber wie ist es jetzt vom, weil die Leute werden sich jetzt, glaube ich, fragen, Moment, volle Anstellung.
Ja.
Und gleichzeitig auf Tour sein.
Ja.
Wie kriegst du das gedealt, auch mit mit deiner Company?
Erstens meine Company, also ich war immer offen damit, dass ich das mache und habe die auch mit einbezogen und eigentlich die Leute, die ich kenne, meine Vorgesetzten und meine Kollegen, die feiern das ab.
Die waren auch alle schon mal hier bei uns auf der Gästeliste.
Ja, ja, genau. Ich hatte zum Beispiel bei meiner vorherigen Firma die Situation, wenn wir in Kiel gespielt haben, war in Kiel, und wenn wir da gespielt haben, kamen einfach mal 40 Leute aus meiner Company zum Konzert.
Wow. So. Aber also zeitmäßig, du kannst das machen, solange du deine Projekte nach wie vor in der Zeit betreust. Oder wie würde man das jetzt sagen? Du sitzt ja tagsüber auch am Rechner hier.
Ja, genau. das, was ich mache, geht ja nur auf dem Level, auf dem wir musikalisch unterwegs sind, weil wir mit einem Nightliner unterwegs sind und ich morgens um 8, 8:30 oder 9 in die jeweilige Halle kann, um da meinen Desktop aufzubauen und eben in der IT zu arbeiten. Das ist erste Grundvoraussetzung.
Aber das machst du immer unter der Woche. Ne? Jetzt so, heute ist Samstag, heute hast du das gar nicht so. Heute ist eigentlich kein Arbeitstag für dich.
Genau.
Genau. Also es wäre dann immer Donnerstag, Freitag wäre für dich dann so ein relevanter Tag dann. Ne?
Ja, und bei BAP ist es eben so, da wird das Schlagzeug aufgebaut und wir kommen um, ich sag jetzt mal, 16:30 zum Soundcheck und wenn es läuft, dauert der eine halbe Stunde und das kann ich dann zeitmäßig schon auch so mit Überstunden, kann ich dann diese eine Stunde, die hinten fehlt, noch kompensieren und so weiter. Also das geht einfach. Kostet tierisch Energie, aber es funktioniert.
Aber das Geile ist halt, als wir für diese Tour überlegt haben, wen ruft man denn an? Wo ich dann auf die Idee kam, Moment, der Sönke ist doch so ein Typ, der macht mit so Jambe und so rum. Den kann man auf jeden Fall fragen und der passt dem menschlich auch geil rein. Da habe ich dich angerufen, sag mal, könntest du dir das vorstellen? Dann hast du gesagt, ja, ich habe Zeit. Das ist halt das Geile. Ne? Also jetzt,
genau.
Und wenn das ich dich 2016 angerufen hätte, hättest du keine Zeit gehabt.
Ja, und das ist der Luxus und das wird für mich gerade auch immer besser, weil mein Umfeld viel besser eingestimmt ist darauf, also meine Ex, genauso wie meine Freundin, genauso wie meine Tochter und ist wirklich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich mal die Möglichkeit hatte, mich so gut auf eine Tour vorzubereiten.
Ja, du warst immer schon, zwar geil, diesen Sommer, ich bin ja mit Gregor auf Korsika gewesen, um so ein bisschen Brainstorming zu machen. Das war aber relativ knapp vor der Tour. Das war so 3 Wochen vor der Tour. Und dann habe ich euch die E-Mail geschrieben, hör mal, das ist der Plan, das ist die Idee. Das kam so 2,5 Wochen vor der Tour. Und du hast mir schon 2 Monate vorher gesagt, kannst mir schon mal Songs schicken, ich würde gern schon irgendwie
lesen.
Ich so, ja, sorry, ich kann noch nicht richtig was sagen.
Ja.
Aber ich habe gemerkt, okay, du hast Bock, du hast Zeit, du kannst dich offensichtlich vorbereiten. Und das ist natürlich ein interessanter Entwurf. Ne? Also ich kann jetzt auch nur von meiner Seite sagen, ich habe ja dieses kleine Side-Hustle mit meiner Flipped-Flötenfirma. Das ist jetzt überhaupt nicht auf dem Level. Einerseits in puncto Zeitaufwand, andererseits in puncto wahrscheinlich auch Finanzen.
Ja, du bist ja auch nicht angestellt, ne?
Genau, gar nicht. Nee, ich bin Geschäftsführer einer kleinen Firma, aber das ist halt eine One-Man-Show.
Ja, ja.
Das kann ich also selber komplett steuern, wie ich das haben will. Da guckt mir keiner auf die Stechuhr und so weiter. Nur, was ich sagen will, es hat mich insofern entspannt, dadurch, dass ich einen kleinen Side-Income habe, der dazu führt, dass ich nicht jedem Job musikalisch hinterherrennen muss.
Ja.
Und manchmal mich auch gegen Dinge entscheide, wo ich jetzt einfach sage, das passt A, entweder terminlich gar nicht gut rein, oder es ist was, wo ich einfach wirklich auch keinen Bock drauf habe, das zu machen. Ich nehme sehr gerne Dinge an, die neu sind, wo ich Bock habe oder whatever it is. Ne? Auch Einzelgigs und auch Covergigs, das mache ich nach wie vor. Aber es gibt einfach bestimmte Dinge, die reizen mich nicht. Und das muss ich dann nicht machen. Es bringt eine Entspannung rein. Wobei es in meinem Fall jetzt so ist, ich bin schon nach wie vor, also rein, was KSK, also Künstler Sozialkasse und Steuer und bla 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 angeht, bin ich immer noch Fulltime-Musiker mit einer Company nebenbei. In deinem Fall hat sich das wahrscheinlich geschiftet. Wie auch immer man das jetzt, ob man diese Definition überhaupt braucht, weil ich glaube eher das, was du sagst, ist eigentlich das Ausschlaggebende. Ich könnte nicht ohne Mucke. Also ich will das unbedingt machen, aber es ist mir relativ egal, wie genau das stattfindet. Ich muss es aber machen, aber ich muss auch nicht 250 Tage das machen. So, so, ne? Mit allen Problemen, die das so nach sich zieht, mit der ganzen Reiserei und so. Insofern, ich finde es total krass. Ich finde es vor allem krass zu sehen, wie pflichtbewusst und zielstrebig du das offensichtlich hier jeden Tag durchziehst, diese Doppelgeschichte. Und wie, ich meine, die Zeiten, wo wir jetzt jeden Abend saufen, sind eh vorbei. Das heißt, man ist ein bisschen pflichtbewusst und geht relativ okay pennen, um morgens relativ unverbogen aufzustehen. Und du musst es aber dann noch krasser durchziehen. Irgendwie. Das, also Chapeau, auf jeden Fall.
Naja, also genau, das war eben der Punkt 2017, eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich das Gefühl hatte, die Lust am Musizieren zu verlieren. Und wenn ich dadurch dass ich plötzlich gezwungen bin, um das Niveau zu halten, das Finanzamt sitzt an mir auch im Nacken, um das Niveau zu halten, plötzlich muss ich Dinge annehmen, auf die ich musikalisch gar keinen Bock habe. Und das war wirklich drauf und dran, mich zu brechen. Also das klingt total dramatisch, aber es hat sich in dem Moment so für mich angefühlt. Und ich brauche halt, und ich das benutze ich einfach sehr gerne, ich brauche so einen Leck-mich-Anker. Ich brauchte in dem Moment einen Leck-mich-Anker, dass ich eben nicht drauf angewiesen bin, um die Freude am Musizieren zu behalten.
Aber das hätte ja auch zum Beispiel ein Musikschuljob sein können. Das machen ja viele Leute, die sagen, ich mache was, was safe ist.
Ich kann das nicht. Unterrichten ist nicht mein Ding. Also, weil ich finde, der Aufwand, der da betrieben, wenn man gut unterrichten will, ich habe das natürlich gemacht, der Aufwand, den man betreiben muss, um gut zu unterrichten, steht in keinem Verhältnis zu dem, was man da verdient. Und ich finde, das ist ein extrem, also unfair bezahlter, vergüteter Job. Dieser Input, den man geben muss als Lehrer, der ist einfach gigantisch. Und natürlich will so eine Mutter oder ein Vater oder eine Family, wollen Eltern nicht mehr als Betrag X bezahlen. Ja, aber das bedeutet eben auch, dass diese Musiker am Limit sind.
Ja.
Am finanziellen Aus entlang schaben.
Ich finde das einfach nur total interessant, dass du das, also viele können das wahrscheinlich auch nachvollziehen, diese Kritik, das teile ich auch. Aber dass du dann komplett outside the box, vielleicht über deinen Bruder oder wie auch immer, diese Konnecke, weißt du was, ich mache jetzt initiativ, ich reiß mir den Arsch auf und bin jetzt mal ganz dreist und bewerbe mich und mache was, was sehr wenig mit Musik zu tun hat, wo vielleicht Bedarf ist. Also letztendlich, so wie ich es verstehe, du hast es gemacht, weil du gesehen hast, da ist Bedarf und das ist etwas, wo du denkst, das kriegst du vielleicht hin.
Ja, also ich kann mich für eigentlich so gut wie alles begeistern. Ich glaube, ich würde sogar ein Mindset hinbekommen, um mich dafür zu begeistern, als, ich will es gar nicht schlecht reden, aber als Müllmann zu arbeiten zum Beispiel. Ich glaube, ich würde Punkte finden, wenn das quasi mein Weg wäre, um das cool zu finden. Genauso wie ich auch mir das irgendwie plausibilisiert habe, dass ich in der Druckerei arbeite oder sowas. Das war alles fein. Und das war jetzt also überhaupt nicht die Frage. Und dann kommt noch dazu, dass vielleicht jetzt auch mal so an, ich weiß nicht, so ganz 100%, was so eure Zuhörer sind, aber wenn halt eben auch Profis drunter sind, was wir oder sagen wir mal Semi-Profis oder Profis, was man automatisch mitbringt, ist, dass man im Team arbeiten kann, gut kommunizieren kann und wenn man dann noch halbwegs dazu in der Lage ist, analytisch zu denken, zu vermitteln und so weiter und so fort, dann ist das etwas, was einer Firma auf dem freien Markt, ob das jetzt irgendein herstellendes Gewerbe ist, IT, keine Ahnung, wahnsinnig wertvoll ist. Also wir bringen automatisch etwas mit, was für die Welt da draußen von Wert ist. Und das weiß man, das denkt man von sich vielleicht jetzt nicht, weil ja bei uns alle so sind, aber da draußen sind ganz wenige Menschen so.
Vielleicht insbesondere in einem sehr, sehr intellektuellen IT-Bereich, beispielsweise jetzt, wo es eher um Zahlen geht und sehr wenig um Social-Kompetenz. So.
Genau.
Verstehe ich. Ja.
Und da so ein bisschen das Bindeglied zu sein, das ist eine für die Firma wertvolle Position, die wir liefern können.
Die du dir 80 bezahlst.
Irgendwie total geil, dass du das und spannend, dass du das sagst, weil ich habe oftmals so diese Denke, oder wenn ich jetzt so, wenn du zum Beispiel jetzt so, du gehst, gehst ins Internet und kaufst dir irgendwie so ein Selbsthilfebuch, wo es darum geht, Zeitmanagement, es geht um Kommunikation, es geht um Produktivität, es geht um was weiß ich was. Da gibt es ja so viele Sachen mittlerweile. Ne?
Ja.
So, und dann manchmal höre ich mir solche Bücher an, ich interessiere mich dann irgendwie auch für, und dann merke ich so, okay, der Typ, der dieses Buch geschrieben hat, der redet jetzt eher aus der Perspektive eines Menschen, der irgendwo angestellt ist. Und da tauchen Probleme auf, so ähnlich wie du das gesagt hast, die ich aus dem Musikerleben eigentlich schon kenne. Da kommt Kommunikation, zwischenmenschliche Kommunikation vor, es kommt Zeitmanagement vor, es kommt vor, wie teile ich meine Zeit ein, was, wenn es darum geht, mich weiterzubilden, wenn ich üben muss. Das ist bei uns alles schon inbegriffen in dem Beruf. Das ist alles schon, das kaufst du mit, wenn du dich entscheidest, Musiker zu sein. Und das finde ich, finde es manchmal so interessant, dass ich manchmal solche Selbsthilfe-Lehrbücher oder Hörspiele mir anhöre und merke so, okay, alles klar, ich kenne das Thema, aber da war ich schon. Also ohne jetzt klugscheißermäßig rüberzukommen. Aber ich merke so, krass, das ist in meinem Beruf schon inbegriffen. So, und es gibt aber Berufe, wo ich glaube, wo das gar nicht so beleuchtet wird, so manche Sachen. So, ne? Wenn wir zum Beispiel jetzt in der Probe oder in einem Studio sitzen, in einem größeren Projekt, das sind ja richtig große Projekte teilweise auch, dann müssen wir ja kommunizieren können.
Ja.
So, das ist da schon drin, das lernt man eigentlich schon automatisch so ein bisschen so. Ne?
Und vor allem über einen langen Zeitraum, und das kann halt ein ganzer Tag von morgens bis spätabends bis in die Nacht sein,
ja,
hochkonzentriert bleiben, also wenn wir jetzt über so eine Probensituation sprechen, hochkonzentriert, dann gibt es vielleicht mal eine Stunde, wenn man Glück hat, irgendwie Mittagessen, am Nachmittag nochmal 15 Minuten Kaffee, aber dann geht es auch weiter.
Ja.
Die ganze Zeit kommunizieren und hoch, also. Und dann haben wir Konzerte, die laufen 3 Stunden oder bei BAP 3,5 Stunden oder bei hier 2,5, ne, so irgendwie in dem Zeitraum. Und das ist ein, man entwickelt ja einen Flow über diesen Zeitraum. Und dieses Thema Flow, da gibt es ein Buch, das ich, um leistungsfähiger zu werden, das klingt jetzt bescheuert, wirklich, ich würde sagen, mittlerweile 6-mal gelesen habe. 6-mal. Immer wieder, wenn ich das Gefühl hatte, ich verliere diesen Ansatz, habe ich es nochmal gelesen. Das ist Cal Newport mit dem Buch Deep Work.
Kenn ich, ja.
Und das Ding ist für mich ein Mantra.
Mhm.
Auch wenn das natürlich, also es ist jetzt, hat jetzt keine wahnsinnige intellektuelle Tiefe, finde ich.
Mhm.
Aber es ist eben, er wiederholt mantrahaft, was aus seiner Sicht dazu notwendig ist. Mit dem Ziel in dem Buch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mit dem Ziel, dass man es irgendwie schafft, auf 3,5 Stunden Flow zu kommen.
Ja, effektiv, aber auch dann. Ne?
Ja, und wesentlich mehr als das schafft man als Mensch auch nicht. Also wesentlich mehr als 3,5 Stunden sind am Tag nicht drin. Also die Idee, dass man 8 Stunden konzentriert arbeitet, ist völlig für die Katz.
Ja.
Es geht nicht, man ist dazu nicht imstande, wir sind Menschen. So. Und aber wir als Musiker, das ist eben das, kommen durch dieses tägliche Erleben und durch dieses repetitive immer wieder in so einen Flow-Zustand kommen müssen, dem schon sehr nahe. Und deswegen war dieser Aspekt auch für mich, muss ich echt sagen, vergleichsweise einfach.
Das ist spannend. So, ne? Ich finde das Thema auch wahnsinnig spannend. Und auch dieses Thema, dass man als Musiker, man muss auf die Bühne. Man kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt heute keine Lust.
Genau.
Du kommst da drin nicht vorbei. Auch wenn du musst dann eine Ibo nehmen oder sonst irgendwas, du musst dich halt dann dopen. Wenn du denkst, du kannst heute nicht, du musst aber trotzdem.
Ja, ja.
Das ist manchmal schlimm und es ist auch ganz selten der Fall, wo es wirklich schlimm wird, wo man wirklich nicht mehr kann. Ich hatte das 2, 3 oder 4 Mal in meinem Leben.
Das eine ist das Körperliche, ne?
Ja.
Dass du das machst. Aber ich finde, was ich noch krasser finde, ist eigentlich das Mentale, beziehungsweise so dieses stimmungsmäßige, das soziale Interkommunikative, wenn du einen riesen Hals hast, wenn du auf dich selbst oder auf irgendjemanden oder du hast zu Hause Probleme oder whatever, wenn ich mit so einem Fuck-You-Mindset auf die Bühne gehe und zwar körperlich fit bin, aber jetzt diesen Flow, über den du gerade geredet hast, das abliefern soll, dann geht das nicht. Das heißt, ich muss für den Job, den ich mache, für die Gruppe und letztendlich für das Publikum dafür sorgen, dass ich in dieser Zeit, wo ich auf der Bühne bin, ready bin, diesen Flow zu liefern.
Ja. Du musst es trennen.
Und ich muss es trennen, ganz genau. Ich muss in der Lage sein, das zu tun. Und das hat, oder ist andersrum gesagt, Leute, die das nicht hinkriegen, die mehrfachen Situationen kommen, wo sie bei einer Probe oder bei einem Soundcheck oder letztendlich beim Gig oder auf einer gesamten Tour solche Probleme mit an den Tag bringen, die werden diesen Job nicht lange machen.
Ja.
Weil dann die anderen sagen immer, mit dem kann man nicht oder mit der will ich nicht mehr oder so. Ne? Das heißt, diese Voraussetzung müssen wir mitbringen. Wir müssen in der Lage sein, zu funktionieren, im Idealfall auch super gut zu kommunizieren miteinander und eine gute Zeit zu haben. Weil ich gucke ungern in eine Fratze von dem Typen, der mich beim Gig nicht anguckt die ganze Zeit. Ja. Dann haben wir keinen geilen Abend gemeinsam und das Publikum auch nicht.
Es ist spannend, weil man könnte jetzt sagen, ja, dann brauchst du halt die richtigen Leute, mit denen du Musik machst, die das respektieren. Aber das Problem, da gibt es ja diesen bekannten Spruch, you don't hate the players, you hate the game. Es liegt einfach an der Struktur, dass man das nicht erwarten kann. Weil wenn du mit 10 Leuten in einem Studioraum stehst und du hast einen Auftrag und du erwartest, dass jeder Rücksicht hat, nimmt auf dich, das ist manchmal einfach nicht möglich. Jeder, ne, wenn wir jetzt im Backstage sind, jeder ist für den anderen auch da. So ist es ja nicht. Wir sind ja keine Arschlöcher. Ja. Es ist jeder gibt dem anderen auch Energie. Aber wenn man plötzlich in einem Boot sitzt, das nicht sinken darf und man muss irgendwo ankommen, dann nützt es nichts, wenn man das nicht trennen kann, dann so. Ne? Also man muss in dem Moment einfach auf eine gewisse Art und Weise funktionieren. Natürlich, wenn unser Sänger jetzt so krank ist, dass er nicht singen kann.
Ja, das ist was anderes.
Ne? Das ist dann wirklich so, das Boot hat wirklich einfach ein Loch und das Ding sinkt gerade. Also dann klar, muss man das Ding abbrechen und zurück an Land oder so. Ne? Also dann ist es natürlich, dann muss man ein Konzert absagen. Aber wenn jetzt eine Komponente in der Band, wenn die sagt, okay, ich habe heute einen Scheißtag, aber ich bin trotzdem noch in der Lage, das zu trennen. Das ist eigentlich gang und gäbe bei uns.
Hundertprozentig. Und das finde ich auch, also ich finde auch den Aspekt total spannend. Aus mehreren Perspektiven. Einmal, wenn man mit vielen Leuten über einen langen Zeitraum unterwegs ist, haben die erste Pflicht, nur positive Energie reinzupumpen, von morgens bis abends. Ja. Wir haben ja nur Vorhänge, die uns voneinander trennen für ein paar Stunden nachts. Ansonsten hängen wir den ganzen Tag aufeinander und es gibt nur einen Ausweg, positive Energie rein.
Ja.
Und, egal, was zu Hause ist, egal was, also es muss da rein.
Ja.
Und ich habe das erlebt bei Bab auf meiner ersten Tour, da war einer aus der Crew dabei, da waren wir irgendwie, ich weiß nicht, das Team insgesamt 30 Leute oder so, und einer in der Crew, der hatte irgendwie eine scheiß Zeit, die er so ein bisschen auch nach außen getragen hat. Und das hat diese Truppe echt gesprengt. Also wir haben uns alle wahnsinnig angestrengt, die Energie positiv zu halten, trotz einer einzigen Person. Und diese negative Energie von einer Person reicht, um eigentlich einen ganzen Laden zu sprengen. Ne? Ja. Also das sieht man jetzt auch an der Politik irgendwie, wie viel krasser negative Energie wirkt auf Menschen als positive Energie. Und das ist eben auch in so einem Kontext.
Es ist extrem schwierig, man muss es halt irgendwie lernen. Ne? Ich habe manchmal so dieses Mantra für mich, also ich kriege ja auch immer so eine Winterdepression, der Winter fängt an und es kommt der November und die Wolken sind grau. Und ich
muss nur noch Molakorn.
Ja, Molakorne helfen manchmal, aber solange man nicht ins Loch fällt. Aber ich sage mal so, man kommt dann immer in so ein Loch und dann ist es immer so, okay, wie handle ich das jetzt? So, ne? Man muss irgendwie handeln. Du kannst jetzt nicht sagen, ich laufe jetzt rum wie ein fauler Apfel, das geht ja nicht. Du musst irgendwie handeln. Entweder gehst du halt dann, keine Ahnung, gehst halt pennen, während alle anderen Party machen, ist ja vollkommen okay, solange du nicht da rumsitzt und scheiß Stimmung verbreitest. Kann man ja irgendwie machen, aber ich habe manchmal so auch das Mantra so, wenn ich so merke, okay, es ist jetzt gerade alles scheiße und dann sage ich mir manchmal so, aber ich lasse es mir nicht verbieten, dass mir trotzdem die Sonne aus dem Arsch scheint. Und dann, weißt du, und manchmal gehe ich dann so richtig auf Konfrontation mit diesem Scheißwetter und mit dieser ganzen Kacke, die passiert und mache dann den Fuckfinger und sage, meine Sonne scheint mir aus dem Arsch und du kannst gerade machen, was du willst. So, und das ist manchmal so, das hilft mir manchmal so ein bisschen, auch wenn es manchmal so ein bisschen inkongruent und übertrieben ist, aber ich lasse mich dann auch mit Gewalt nicht runterziehen. So. Und manchmal muss man aktiv da...
Mit dieser schönen Metapher werden wir den heutigen Podcast positiv beenden, weil wir müssen nämlich jetzt in die große Gruppe auf die Bühne und da schon mal den Aufbau erledigen.
Ja.
Und da kannst du ja mal zeigen, wie die Sonne
aus dem Arsch ziehen wir mal schön die, ja. Jetzt ziehen alle schön die Hose runter.
Lass sehen.
Und lassen wir ein paar Sonnenstrahlen aus unserem Mitteln rausballern.
Im wunderschönen Krefeld drin kannst du heute. Es ist auch heute sehr grau, muss man sagen.
Es ist grau und wir sitzen hier echt in der Suppe.
Ja. Aber die Heizung ist warm geworden hier. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt.
Ja, okay, ihr sitzt an der Heizung, wohlgemerkt. Wir haben sitzt in der Winterjacke mitten im Raum. Und meine Füße frieren mir ab.
Aber du hast auch eine Polar-Überlebensjacke an, während ich hier nur ein Hoodie habe, muss man auch sagen.
Aber geil, so ein Gedanke, dass du am Start warst und vor allen Dingen auch die, wie soll ich sagen, das sind ja mitunter auch persönliche Dinge, die man da so an Tag legt. Aus musikalischer Sicht kann ich nur sagen, man kann den Sönke anrufen, weil er hat jetzt viel Zeit wieder. Wenn er gerade nicht mit
und Bock.
Und Bock, genau. Also das ist überhaupt nicht das Ding. Ja. Und super spannend, was da auf der anderen Seite des Berufslebens bei dir abgeht. Crazy. Geil, dass wir darüber reden konnten. Mega.
Vielen Dank. Danke für die Einblicke. Respekt für das, was du machst und so. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Sound checken.
Nice.
Ich freue mich. Wir haben nämlich nur noch 2 Gigs. Zusammen.
Ja, es ist traurig.
Es ist traurig, aber wir müssen jetzt erstmal stark bleiben, bis wir wieder weitermachen können.
Tschüss.
Tschüss.